Willkommen zu diesem 229. Europe Calling, heute in Zusammenarbeit mit dem New Climate Institute. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf wie immer heute Abend moderieren. Ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Gäste, die ihr hier schon seht und die ich gleich genauer vorstelle. Bevor es losgeht, noch ein paar kurze Hausmitteilungen. Wir werden heute vor allem Deutsch sprechen. Damit uns auch unsere englischsprachigen Gäste folgen können, haben wir heute wieder zwei Dolmetscherinnen dabei. Vielen Dank euch schon mal. Und unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste könnt ihr die Sprache auswählen. Just repeating this in English. So welcome to this 229th webinar of Europe Calling. And we will speak mostly German today. So if you need help with that, you can find the interpretation function on the little globe in the control panel, where you just choose English. Dann wieder zurück auf Deutsch. Wie immer könnt ihr bei Europe Calling eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir ein Tool, das heißt Slido. Das bekommt ihr gleich, den Link dazu auch. Und stellt da gerne eure Fragen und bewertet ganz wichtig die der anderen. Wir haben jetzt so über 1200 Anmeldungen. Nur so können wir die Fragen dann auch stellen, die euch interessieren. Und wenn wir am Ende Zeit haben, vielleicht auch noch ein paar mündliche Fragen. Und ganz wichtig, bitte schreibt euren Namen dazu. Es ist einfach viel schöner, wenn ich nicht irgendwie anonym sagen muss oder mir eine Sprache ausdenken. Könnt natürlich auch in beiden Sprachen fragen. Link dazu kommt gleich in den Chat. Und wie immer, könnt ihr bei Europe Calling die Folgen nachhören auf YouTube und als Podcast. Beachtet das einfach, wenn ihr Fragen stellt. So viel zu den Hausmitteilungen. Und ich will ein ganz bisschen eine kleine thematische Brücke bilden, warum wir dieses Webinar heute machen und dann an die anderen übergeben. Und euch geht es wahrscheinlich so wie mir. Wir haben das irgendwie schon von allen gehört, ob in den Medien oder Arbeitskolleginnen oder in der Familie. Angesichts der großen geopolitischen Krisen, die man ja irgendwie jeden Morgen gleich fünf neue in seiner Nachrichten-App hat, sei irgendwie keine Zeit mehr für Klimaschutz. So, das störe irgendwie nur in der Außenpolitik und in dem ganzen Drumdrara. Da sind jetzt andere Dinge wichtig. Und dieses Gefühl, das sieht man auch in den Umfragen und den Wahlergebnissen noch 2021. Ich habe einfach mal mir die Freiheit genommen, auch mal eine Folie zu machen. Ich dachte, das mache ich so selten, also manchmal selber. Und habe nur mal rausgesucht, weil ich glaube, für dieses Thema ist es einfach wichtig. Seht ihr meine Folie? Nee, ihr seht sie nicht. Oder? Hab ich. Jetzt habe ich es. Schau, wenn man das selber nicht oft genug macht, dann funktioniert es nicht. Super. Moment. So. Hier, ich habe die einfach mal rausgesucht, die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 und 2022 und die Frage danach, welches Thema hat die größte Rolle gespielt. Und wir sehen hier auf der linken Seite Umwelt und Klima, 22% der Leute eine Rolle gespielt. Wenn man sich dann 2021 noch die Parteien anguckt, dann ist es bei den Grünen nochmal am meisten gewesen, bei Linken und SPD-Wählerinnen auch immer noch deutlich und bei den anderen dann weniger. Wenn man jetzt hier auf 2025 guckt, sind halt ein bisschen unterschiedliche Kategorien, aber wir sehen, dass Umwelt und Klima jetzt nur noch für 13% der Leute eine größte Rolle gespielt hat, also ein deutlich weniger. Und wenn man das dann aufschlüsselt, jetzt mal nach den drei progressiven Parteien, da sieht man bei allen Parteien, inklusive Grüne, Linke, als auch SPD-Wählende, dass das einfach sehr viel weniger geworden ist. Also dieses Klimaschutz, boah, bei all dem, was so passiert, hat irgendwie keine Bedeutung. Das sieht man auch in den Zahlen. Und deswegen freue ich mich so sehr, das New Climate Institute, Lukas, Ines und das Team gesagt haben, lass uns doch ein Webinar dazu machen und der Frage letztlich sich von einer Seite zu nähern. Und wie ich es formulieren würde, stimmt es eigentlich, dass Klimapolitik jetzt gerade nur noch nervt oder ist Klima und ist Klimapolitik in der Außenpolitik irgendwie optional? Oder kann Außenpolitik und Klimapolitik gemeinsam nicht beides, das Klima schützen, die Welt gerechter machen und auch politische und wirtschaftliche Interessen sichern. Also ein Win-Win-Win. Und um diese Frage zu beantworten, stellen uns nun gleich Ines Paiva und Lukas Kahlen ihre Analyse und Vorschläge mit dem Blick auf den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD, wer noch eine Erinnerung braucht, vor. Und dann hören wir die Reaktion von zwei ausgeschriebenen Politikexperten, die ich jetzt auch schon mal gleich vorstelle. Dann haben wir schon alle Vorstellungen durch. Nämlich von Imme Scholz, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Imme ist auch Mitglied im Bioökonomierat der Bundesregierung, glaube ich noch, sonst korrigiere mich. Und sie war 30 Jahre in verschiedenen Rollen auch beim Deutschen Institut für Entwicklungspolitik aktiv. Und Dann Claudia Detsch, Leiterin des Friedrich-Ebert-Stiftungs-Kompetenzzentrum für Klima und soziale Gerechtigkeit in Brüssel. Zuvor war sie unter anderem als Chefredakteurin des IPG-Journals in Berlin, das Politik- und Gesellschaftsjournal, und Leiterin der Nueva Sociedad in Buenos Aires. Und wer vielleicht nicht weiß, was die Heinrich-Böll-Stiftung und die Friedrich-Ebert-Stiftung sind, mag ja sein. Das sind zwei Stiftungen, wie auch bei den anderen Parteien, die eng politisch verbunden mit zwei Parteien sind: Heinrich Böll mit Bündnis 90 Die Grünen und der SPD, die Friedrich-Ebert-Stiftung mit der SPD. Neudeutsch könnte man sagen, Thinktanks der Parteien. Und entsprechend waren beide zusammen noch bis Februar in einer Regierung, jedenfalls ihre Mutter und ihre Verbindungsparteien. Und dort wurde die Klima-Außenpolitik, um die es heute gehen soll, im Außenministerium von Annalena Baerbock gemacht. Und der neuen Bundesregierung sind die Grünen jetzt in der Opposition und die SPD als nicht mehr Kanzlerpartei, sondern ein kleiner Regierungspartner hat die Verantwortlichkeit für die internationale Klimapolitik nun bei sich im Ministerium von Carsten Schneider, das jetzt ein Umwelt- und Klimaministerium ist. Und deswegen freue ich mich total, dass das geklappt hat, dass wir diese Runde zusammenbekommen, weil ich glaube, in dieser Zeit, in der sich vieles ändert, in der irgendwie Klimaschutz gefühlt nicht mehr so wichtig ist, ist es genau wichtig, diese Runde zusammen und beisammen zu haben. Und vielleicht auch zu sagen, den Dritten im Bunde in dieser Regierungs-Oppositionsrunde, die Konrad-Adenauer-Stiftung, also den CDU-Think-Tank, hatten wir auch eingeladen. Leider sind die gerade in einer tiefen Umstrukturierung und deswegen konnte da niemand teilnehmen. Aber wenn jemand im Publikum ist, können die sich natürlich auch sehr gerne zu Wort melden. Und so viel jetzt vielleicht zu einer etwas längeren Einführung, aber die mir bei dem Thema wirklich wichtig war. Und ich übergebe jetzt an Ines und Lukas für eure Präsentation und danke euch beiden schon mal und dem ganzen Team für die tolle Zusammenarbeit.
Vielen Dank, Max. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Auch genau von mir einen schönen Abend in die Runde. Danke für die Einleitung und ja, an Europe Calling für die Gelegenheit, hier heute zu dem spannenden und ja, wie wir finden, auch sehr relevanten Thema beitragen zu dürfen. Genau, wie Max erwähnte, haben wir uns bei New Climate Gedanken gemacht zur Klima-Außenpolitik der neuen Regierung und würden da gerne heute ein paar Erkenntnisse mit euch teilen und diskutieren. Vorab vielleicht noch einen Satz zu New Climate. Wir sind ein in Deutschland ansässiger Think Tank, der zu Klimapolitik und globaler Nachhaltigkeit arbeitet. Und als gemeinnützige GmbH sind wir projektfinanziert. Und das Projekt, im Rahmen dessen wir diesen Bericht erstellt haben, den wir heute diskutieren, wurde von der European Climate Foundation finanziert. Das genau vorab. Und dann würde ich gerne Ines bitten, die Slides zu teilen, die wir vorbereitet haben. Genau. Also genau, heute soll es um die internationale Klimapolitik der Bundesregierung gehen, die sich bei ihrem Amtsantritt jetzt im Mai eine Neuausrichtung der außenwirtschaftlichen und politischen Prioritäten vorgenommen hat. Und wir finden, das ist ein Vorhaben, was durchaus angebracht ist. Max hat es angesprochen, ne? Wir befinden uns in einer Zeit der multiplen Krisen wie Kriege und Klimawandeln, aber auch der geopolitischen Spannungen. Hinzu kommt, dass wir eine internationale Ordnung sehen, die sich gelinde gesagt im Umbruch befindet. Und wir sehen auch, dass sich traditionelle Allianzen, wie wir sie vorher gekannt haben, doch deutlich verschieben. Vor diesem Hintergrund sollte auf jeden Fall Deutschland und die EU das gemeinsam ihre Außen- und Wirtschaftspolitik strategisch neu ausrichten. Das zum einen natürlich, um ihre Rolle auch global zu stärken, aber gleichzeitig auch die eigene Wettbewerbsfähigkeit auch im Hinblick auf die Transformation zu klimaneutralen Wirtschaftssystemen sichern. Und genau, gerade für Deutschland mit seiner exportorientierten Volkswirtschaft ist die internationale Klimazusammenarbeit, wie wir finden, eine wirtschaftliche Notwendigkeit und nicht nur aufgrund von der historischen Verantwortung, die auf jeden Fall auch da ist, wichtig. Bevor wir das alles im Detail besprechen, wollten wir ein paar Zahlen zeigen, die diese Trends, die wir jetzt gerade kurz angerissen haben, nochmal verdeutlichen. Genau, nächstes Slide bitte. Genau, angefangen mit der Exportabhängigkeit. Ich denke, wir alle sind uns dessen bewusst. Aber genau, Deutschland ist sehr vom Export abhängig. Wir haben hier mal ein paar Zahlen vom Statistischen Bundesamt bemüht. Zum einen die Exportquote Deutschlands, die 50% des Bruttoinlandsprodukts beträgt. Also jeder zweite Euro, der in Deutschland erwirtschaftet wird, wird im Ausland verdient. Und in Arbeitsplätzen gesprochen bedeutet das, dass jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland von Exportaktivitäten abhängt. Den zweiten Bereich, den wir kurz ansprechen wollten hier, ist das Thema der Transformation und wie sie global voranschreitet. Auch wenn das zu langsam passiert, passieren einige Dinge. Ein paar Beispiele. Wir sehen die erneuerbaren Energien, wie sie immer günstiger werden und auch im Vergleich zu fossilem Strom wettbewerbsfähig sind. Wir sehen im Bereich der E-Mobilität auch einen klaren Trend. Wir sehen die E-Autos, wie sie ihr Zahlen stetig steigen. Im Vergleich dazu sehen wir die Verbrennerautos, die an Marktanteil vor allen Dingen auch in Europa schon deutlich einbüßen. Also das sind Trends, die sichtbar sind und sich in Zahlen messen lassen. Und genau, der dritte Bereich hier wäre das Thema der Abhängigkeiten von Rohstoffen, auch für Schlüsselindustrien. Auch ein ziemlich eindeutiges Bild, auch glaube ich jetzt nichts Neues für uns, dass Deutschland selber relativ wenig eigene Rohstoffvorkommen hat und somit auf die Lieferung dieser Rohstoffe aus dem Ausland angewiesen ist. Hier nur mal als Beispiel, die globalen Kupferreserven, davon befinden sich lediglich 6% in Europa und der Rest im Ausland und ja ein Rohstoff, der für Deutschland auch sehr wichtig ist, für das verarbeitende Gewerbe, für die Autoindustrie, Maschinenbau etc. Und diese Rohstoffvorkommen sind üblicherweise in einigen wenigen Ländern gebündelt, zum Beispiel China natürlich allen voran, die knapp 80% der kritischen Rohstoffe liefern können oder da zumindest zu den Top-Exporteuren weltweit gehören. Und genau, das alles zusammengenommen, diese Trends verdeutlichen, dass Partnerschaften mit anderen Ländern wirklich elementar wichtig sind für Deutschland und die exportorientierte Volkswirtschaft. Das nur nochmal so als Hintergrund, um das etwas mit Zahlen zu untermauern. Genau, jetzt vielleicht zum Thema der Partnerschaften im Speziellen. Wenn man diese Trends sieht, ist es wichtig, sich auch zu vergegenwärtigen, dass Deutschland sich im internationalen Wettbewerb um diese strategischen Partnerschaften mit anderen Ländern befindet. Diese Länder, auch oft des globalen Südens, die verhandeln heute aus einer Position der Stärke heraus. Sie verfügen, wie wir gerade gesehen haben, über essentielle Rohstoffe, über erneuerbare Energiepotenziale und aber auch wachsende Absatzmärkte. Das sind allesamt Schlüsselfaktoren auch für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Und was wir vielleicht früher noch so kannten, dieses klassische Geber-Nehmer-Verhältnis zwischen Deutschland und Ländern des globalen Südens, das ist nicht mehr gegeben, nicht mehr zutreffend. Wir sehen, wie andere Akteure, wieder China hier allen voran, auch gezielt in Infrastruktur und Partnerschaften investieren und somit auch ihren Einflussbereich da stetig erweitern. Also Deutschland befindet sich da in einem Wettbewerb, wo es wirklich attraktive Angebote auch anbieten muss, um auch ja die Wettbewerbsfähigkeit da zukunftssicher zu machen. Genau, vor diesem Hintergrund, wie auch Max dann eingangs erwähnt hatte, haben wir uns den Koalitionsvertrag der Koalitionäre CDU, CSU und SPD mal genauer angeschaut. Und bevor meine Kollegin Ines gleich mit konkreteren Empfehlungen den Blick nach vorne richtet und wir auch dann nochmal einen kritischen Blick auf den Koalitionsvertrag werfen, wollen wir auch zunächst erstmal die positiven Punkte hervorheben, die wir auch durchaus gesehen haben. Da wäre zum einen das Thema der kohärenten Außenpolitik, ein Vorhaben, das sich die neue Bundesregierung so zum Ziel gesetzt hat, was, denke ich, durchaus notwendig ist. Wir haben hier für euch nochmal eine Folie reingefügt aus einer Studie, die wir 2022 veröffentlicht haben. Ihr müsst jetzt nicht alles im Detail da verstehen, aber was wir gemacht haben, wir haben uns angeschaut, welche Aktivitäten ausgewählte Ministerien in Partnerländern durchführen. Und je dunkler die Einfärbung eines Landes hier, desto mehr deutsche Ministerien sind in diesem Land aktiv. Und wir sehen nicht wenige Länder, wo mindestens 5 deutsche Ministerien aktiv sind. Also das ist eine Menge. Und wenn wir uns da noch vergegenwärtigen, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten ebenfalls in vielen dieser Partnerländern aktiv ist, denke ich, wird der Bedarf an einer koordinierten und kohärenten Außenpolitik doch auch sehr deutlich. Der zweite Bereich, den die Regierung da auch hervorgehoben hat, war die Notwendigkeit einer verbesserten interministeriellen Koordination. Das sehen wir auch so und haben auch hier für diesen Bereich nochmal eine Folie eingeführt aus demselben Bericht von 2022. Was wir hier sehen, sind ein Überblick quasi über die Ministerien bzw. Behörden Deutschlands und wie sie Deutschland in den diversen internationalen Foren vertreten. Also auf der linken Seite sehen wir die verschiedenen Ministerien und dann rechts sozusagen im Bild in Orange sind die verschiedenen Behörden, Formate, UN, EU, Entwicklungsbanken. Also sehr, sehr konfus alles, aber auch hier einfach nur das, um nochmal visuell darzustellen, dass da eine Koordinierung und Absprache essentiell ist. Auch hier wieder vor dem Hintergrund, dass die EU auch mit einer Stimme sprechen soll. Also nicht nur dieses Spaghetti-Diagramm, was wir hier sehen, nur die deutschen Behörden, sondern dass auch in Absprache mit EU und den Mitgliedstaaten, dass da mit einer Stimme gesprochen wird, ist herausfordernd, aber ja, zwingend, zwingend erforderlich. Also definitiv auch begrüßenswert. Genau, was wir auch positiv bewerten, ist, dass die Bundesregierung vor allem auch mit dem globalen Süden Partnerschaften langfristig ausrichten will. Würde sagen, das ist ein starkes Signal und wichtiges Signal an Partnerländer, dass da Verlässlichkeit aufgebaut werden soll und dass man mit Deutschland als Partner auch gut planen kann. Genau, dann noch ein Punkt, der auch legitim ist und wir finden auch notwendig, dass Deutschland auch klar dann vorhat, sozusagen in diesen Partnerschaften die eigenen Interessen deutlich zu kommunizieren. Das war, glaube ich, nicht immer der Fall, dass man da sehr transparent war. Aber wenn das sozusagen so umgesetzt wird, wie jetzt sozusagen vorgenommen, denken wir, dass das auf jeden Fall auch das Vertrauen stärken kann und stabile Kooperationen schaffen kann. Genau, dann noch 2 Punkte im Kontext mit der Zusammenarbeit mit der EU, die wir wichtig finden. Zum einen sozusagen das Bestreben, die Rolle der EU als geopolitischen Akteur weiter zu stärken. Und zum anderen aber auch die eigenen Partnerschaften mit EU und vor allem dem Global Gateway abzustimmen, dass man da wirklich an einem Strang zieht. Genau, das soweit erstmal zu diesen ersten positiven Signalen. Welche weiteren außenpolitischen Ziele sich die Regierung im Koalitionsvertrag gesteckt hat und vor allen Dingen, wie eine ambitionierte internationale Klimapolitik bei der Zielerreichung helfen könnte, erfahren wir nun von Ines. Da gebe ich das Wort dann weiter an dich, Ines.
Vielen Dank, Lukas, für den Überblick. Genau, also wir schauen nun, wie internationale Klimapolitik zur Erreichung der Regierungsziele beiträgt. Diese Frage beantworten wir nämlich in unserem neuesten Policy Brief, der gestern erschienen ist. Also internationale Klimapolitik als strategischer Hebel deutscher Außenpolitik. Wir sehen das Potenzial für eine strategische Integration der internationalen Klimapolitik in 5 Schlüsselbereichen, die im Koalitionsvertrag genannt werden. Und zwar die folgenden: strategische Partnerschaften, die Stärkung des Multilateralismus, die Abschaffung von Abhängigkeiten, eine Wirtschafts- und Exportförderung und eine integrierte Sicherheitspolitik. Fangen wir mit den strategischen Partnerschaften an. Die Regierung hat angekündigt, strategische Partnerschaften vertiefen und weiter aufbauen zu wollen, vor allem mit Ländern des globalen Südens. Wie bereits von Lukas angedeutet, steht Deutschland im Wettbewerb um Partnerschaften. Und klimaneutrale Wertschöpfungsketten und Industrieförderung sind strategische Hebel, die deutsche Angebote für potenzielle Partnerländer attraktiver machen können. Klimaneutralität sollte daher die neue Grundlage neuer Partnerschaften sein, die gemeinsam mit dem globalen Süden gestaltet sind, statt nur einseitiger deutscher Interessen in den Vordergrund zu stellen, wie zum Beispiel die Bekämpfung von Fluchtursachen oder die Sicherung von Zugang zu Rohstoffen. Die neue Nord-Süd-Kommission könnte dabei als strategische Plattform dienen, um die Interessen der Beteiligten und potenziellen Felder der Zusammenarbeit gemeinsam zu definieren. Dazu haben wir übrigens in unserem Policy Brief eine kurze Do's und Don'ts-Liste zusammengestellt, sozusagen. Und was die Governance betrifft, so sollte eine engere Zusammenarbeit zwischen den EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten gestärkt werden. Dies würde die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der europäischen Initiativen erhöhen, insbesondere im Hinblick auf die Clean Trade and Investment Partnerships der EU-Kommission oder im Bereich kritischen Rohstoffe. Bleiben wir noch kurz auf der geopolitischen Ebene. Die Regierung hat angekündigt, dass sie multilaterale Strukturen stärken will. Auch da kann Klimapolitik eine zentrale Rolle spielen. Erstmal, indem Klimaneutralität als Pfeiler der globalen Stabilität verankert wird, um das Sicherheits- und außenpolitischen, um das Vertrauen der Länder des globalen Südens zu stärken. Dies würde auch den eigenen Interessen der neuen Regierung entsprechen, da es die Rolle Deutschlands als verlässlicher Partner und damit eine deutsche Führungsrolle stärken würde. Neue Dialogsformate mit aufstrebenden Volkswirtschaften wie Mexiko, Indien oder Brasilien könnten geschaffen werden, um sich über die jeweiligen Prioritäten der Länder auszutauschen und mögliche Kooperationsfelder für eine gerechte Dekarbonisierung der Volkswirtschaften zu finden. Geopolitische Lücken, die von Ländern hinterlassen werden, die sich nicht mehr in multilateralen Foren engagieren, könnten auch teilweise durch plurilaterale Formate von Deutschland aktiv geschlossen werden, wie zum Beispiel durch ein weiteres Engagement in der Just Energy Transition Partnerships oder im Klimaclub. Es ist sehr wichtig, dass Deutschland diese globalen Herausforderungen ernst nimmt und gemeinsame Antworten formuliert, darunter die Förderung einer fairen Dekarbonisierung, um nämlich Glaubwürdigkeit, Zusammenarbeit und multilaterale Reformen zu stärken. Außerdem trägt die Erreichung eigener Klimaziele dazu bei, Deutschlands und Europas Glaubwürdigkeit in multilateralen Foren zu stärken. Um mit einer starken und vereinten Stimme zu sprechen, ist aber eine engere und strategische Koordinierung zwischen die EU und Mitgliedstaaten, unter anderem Deutschland, sehr wichtig. In Bezug auf wirtschaftliche Abhängigkeiten und die Sicherung von Lieferketten hat die Regierung klare Ziele, die mit dem Wandel zur Klimaneutralität Hand in Hand gehen. Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit wird davon abhängen, ob es den klaren Willen gibt, attraktive Angebote zu machen, die eine lokale und nachhaltige Wertschöpfung in Partnerländern fördern. Das gilt zum Beispiel in den Bereichen kritische Rohstoffe und grüner Wasserstoff, auf die Deutschland für die eigene Dekarbonisierung seiner Industrie und Entwicklung seiner sauberen Energie und Technologie großen Wert legt. Deutschland muss diese Gelegenheit nutzen, um Abhängigkeiten zu autokratischen Regimen zu reduzieren und lokale Entwicklung zu fördern. Wie bereits erwähnt, benötigt die dringende Diversifizierung der kritischen Rohstofflieferketten attraktive Angebote, die diese lokale Wertschöpfung garantieren, aber auch Umwelt- und Sozialstandards umsetzen und Wissenstransfer zwischen Deutschland und Partnerländern herstellen. Neue strategische Partnerschaften müssen deshalb im Einklang mit den Dekarbonisierungszielen und Prioritäten von Deutschland und Partnerländern sein. Um all das zu erreichen, ist es aber zentral, nationale Koordinierung zu stärken, vor allem zwischen den BMWE, BMUKN, also Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz und Naturschutz, Botschaften und aber auch auf die EU-Ebene, um nämlich ressortübergreifend mit der EU-Kommission und dem Europäischen Auswärtigen Dienst zum Beispiel über Critical Raw Materials, also kritische Rohstoffe, Partnerschaften zu arbeiten. Deutschland soll laut der Regierung weiter als Wirtschafts- und Exportstandort gestärkt werden. Die Regierung erkennt die Wichtigkeit von klimafreundlichen Leitmärkten an im Koalitionsvertrag, aber die Transformation könnte noch weiter strategisch genutzt werden. Die Regierung sollte eine gezielte Ausrichtung von außenwirtschaftlichen Strategien an globalen Transformationsprozessen sicherstellen und internationale Kooperation fördern durch Marktzugänge, durch den Export grüner Technologien und durch Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften mit Ländern des globalen Südens. Dadurch kann die Regierung die notwendige Resilienz, Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken. Ja. Weitere wirtschaftliche Risiken werden nämlich entstehen, wenn die Regierung die voranschreitende Transformation hin zur Klimaneutralität nicht ernst nimmt und nicht aktiv angeht. Die angekündigte Anlaufstelle für Außenwirtschaftsförderung und Entwicklungszusammenarbeit könnte einen zentralen Knotenpunkt für eine engere Verzahnung von einer umweltfreundlichen und widerstandsfähigen deutschen Wirtschaft und der Schaffung von Partnerschaften, die den Transfer von Wissen und Technologie vereinfachen. Letztendlich ist eine neue integrierte Sicherheitspolitik ein leitendes Thema im Koalitionsvertrag und Klimarisiken gehören dazu. Das Konzept der menschlichen Sicherheit, das über das staatliche Sicherheitskonzept hinausgeht, ist entscheidend für das Verständnis der Gefahren und Risiken, die bereits durch die Klimakrise hervorgerufen werden. Klimawandel wirkt nämlich als Risikomultiplikator, insbesondere in Regionen, die bereits durch Konflikte oder humanitäre Krisen geschwächt sind. Die Berücksichtigung von Klimarisiken ist deshalb für die Erreichung dieses Ziels auf globalen Ebenen von besonderer Bedeutung. Um eben die Resilienz vulnerabler Staaten zu fördern, sollte sich die neue Regierung aktiv an Verlust- und Schädenfinanzierung, also Loss- und Damage-Finanzierung und Klimaanpassungsfinanzierung beteiligen. Was die innere Energiesicherheit betrifft, so muss Deutschland unbedingt seine Energieabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und autokratischen Regimen verringern, zum Beispiel durch die Entwicklung heimischer und erneuerbaren Energiequellen und den Aufbau von Partnerschaften mit gleichgesinnten Demokratien. Ein integrierter Sicherheitsansatz erfordert daher eine enge Abstimmung zwischen allen Ministerien, die sich mit Aspekten der menschlichen Sicherheit und der Energiesicherheit befassen, wie dem BMUKN, Bundeskanzleramt, dem BMZ, Auswärtigen Amt und dem BMWE. Der neue Sicherheitsrat im Kanzleramt könnte diese Integration von Klimarisiken steuern. Genau.
Ja, genau. Ich übernehme noch mal ganz kurz, bevor wir das Wort dann auch weitergeben an die anderen Teilnehmer. Genau, der Slide haben wir quasi noch mal kurz zusammengefasst, was Deutschland unserer Auffassung nach mit einer integrierten Klimaaußenpolitik erreichen kann. Ich gehe jetzt nicht mehr durch die einzelnen Punkte durch. Das ist eine Zusammenfassung von den Argumenten, die wir gerade vorgetragen haben und vielleicht auch noch mal später im Detail besprechen können. Was wir aber doch jetzt gerne mal machen möchten, ist einen Blick zurückzuwerfen in den Koalitionsvertrag. Und das ist dann auch unsere letzte Slide. Wir haben ja eingangs die positiven Elemente hervorgehoben und wollen jetzt aber auch noch mal ein paar Aspekte nennen, die wir eher kritisch sehen und die uns auch ein bisschen daran zweifeln lassen, inwieweit das beschriebene Potenzial, was wir dargestellt haben, auch wirklich gehoben werden kann oder die Regierung das auch wirklich für sich ja, angehen möchte. Genau. Insgesamt gesehen finden wir keine klare Strategie für internationale Klimapolitik und Partnerschaften im Koalitionsvertrag. Also das ist nicht klar formuliert und klar beschrieben. Symptomatisch dafür steht die Tatsache, dass noch in dem Entwurf von dem Koalitionsvertrag der Arbeitsgruppe 12 die internationale Energie- und Klimapolitik als elementarer Bestandteil der deutschen Außenpolitik hervorgehoben wurde. Und dieser Passus aber dann im finalen Vertrag nicht mehr aufkam. Also der wurde dann gelöscht und damit auch so ein bisschen das sichtbare Signal an Deutschlands Partnerländer, was da sozusagen die Bestrebungen sind. Genau. Klima ist im Koalitionsvertrag darüber hinaus auch weder eine Priorität in dem Entwicklungspolitik- und Entwicklungszusammenarbeitskapitel, noch ist es wirklich Bestandteil in dem Bereich, der sich mit der Stärkung der nationalen Wirtschaft und Sicherheit, befasst. Also, genau. Also, das ist eigentlich etwas, wo wir sagen, dass es hinsichtlich dieser bevorstehenden wirtschaftlichen Transformation tatsächlich, fahrlässig, das nicht explizit da so aufzunehmen. Stattdessen haben wir gesehen, dass tatsächlich in verschiedenen Bereichen zusammen, zum Beispiel im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, eher einseitige Interessen dann im Vordergrund stehen, wie, was vorher schon angesprochen wurde, die Fluchtursachenbekämpfung oder sozusagen der Wunsch Deutschlands nach einem Zugang zu Rohstoffen, was für sich genommen wahrscheinlich wenig überzeugend rüberkommen wird. Und genau, vor dem Hintergrund, dass die Partnerländer tatsächlich heute auch so die Wahl haben, mit wem sie kooperieren und sich wahrscheinlich für die Partner entscheiden, die tatsächlich deren Entwicklungsperspektiven ernst nehmen und überzeugende Kooperationsmodelle bieten, ist das schon problematisch, würden wir sagen. Und genau, abschließend einfach der Hinweis, dass unserer Auffassung nach Deutschland auf Augenhöhe agieren sollte, innovative Partnerschaftsmodelle entwickeln und wirklich auch internationale Klimapolitik als ja, gezielt als geopolitisches Instrument einsetzen sollte. Das, genau, soweit erstmal von uns, unsere Einschätzung, und wir freuen uns auf die Kommentare der anderen Teilnehmer und dann natürlich auch von dem Publikum. Dankeschön.
Ja, super, vielen Dank euch auch, perfekt in der Zeit. Well done und das zu zweit. Ich habe zwei Rückfragen hier schon gefunden aus unseren Fragen und fragt gerne auch ein bisschen noch im Slido. Wir haben da jetzt schon 20 Fragen. Zwei sind jetzt konkret nochmal für euch gewesen. Die gebe ich einfach mal kurz einfach rein. Also einmal Susanne fragt, ob ihr kurz noch erklären könnt, für Menschen, die es nicht wissen, was das EU Global Gateway ist. Das war die eine Frage, können wir vielleicht aufteilen. Die zweite Frage war zu der Karte, die er ganz am Anfang gezeigt hat, mit der Aktivität der Ministerien in unterschiedlichen Ländern, was die Kriterien dafür sind. Also was bedeutet Aktivität? Das sind die zwei Fragen, die ich noch vor euch habe.
Ja, genau, ich kann gerne anfangen. Also das Global Gateway ist quasi ein Programm, wo die EU ihre Aktivitäten mit Partnerländern bündelt. Das sind ja, bilaterale Partnerschaften oder sogenannte Team Europe Initiatives, also quasi eine Bündelung von Aktivitäten, die vorher teilweise auch schon sozusagen da waren, aber dann sozusagen unter dem Deckmantel Global Gateway eigentlich einer ja, einem Bereich zugeordnet werden sollen. Also es ist sozusagen ein Rebranding auch gewesen von Aktivitäten, die die EU schon seit längerer Zeit mit Partnerländern durchführt. Und die Frage zu der Slide, ich weiß nicht, ob wir die nochmal aufrufen sollen, aber da geht es darum, sozusagen genau, welche Aktivitäten meinen wir. Und das sind tatsächlich offizielle Partnerschaftsmodelle, die dann ein Ministerium mit einem Land X genau, initiiert hat.
Prima. Danke. Das waren die Nachfragen. Und dann gehen wir jetzt direkt weiter zu Claudia. Claudia Detsch von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie haben am Anfang schon ein bisschen vorgestellt. Und damit wir jetzt nicht, mache ich jetzt nicht nochmal. Sie ist auf jeden Fall Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung, Kompetenzzentrum für Klima und soziale Gerechtigkeit in Brüssel. Und freue mich sehr, dass du dabei bist und jetzt von deiner Seite das kommentierst, was du so gehört und gelesen hast von Ines und von Lukas und dann vielleicht auch mit deiner eigenen Sicht und die der Friedrich-Ebert-Stiftung damit einbringst. Wir freuen uns sehr. Claudia.
Ja, guten Abend und danke für die Einladung und die Möglichkeit, hier mitzudiskutieren und eben auch dieses sehr spannende und sehr wichtige Paper natürlich dann auch schon vorab lesen zu können. Darauf werde ich mich jetzt dann insbesondere beziehen. Ich habe eine kleine Präsentation. Also keine Sorge, wird jetzt hier keine quasi Kontra-Präsentation, nur einfach zur besseren Strukturierung auch für mich. Moment, das wird, ja. Ich finde einmal, und so grundsätzlich zu beginnen, und ich war da auch ganz dankbar, was Maximilian dann vorangestellt hat, weil ihr könnt das sehen, Sie können das sehen. Das war auch so ein bisschen mein Einstieg. Ich finde, klar, das treibt uns alle um, dass die Klimapolitik jetzt nicht mehr die Wertigkeit zu haben scheint und eben auch die Bedeutung dann für viele Menschen zu haben scheint, wie es vielleicht vor 4, 5 Jahren noch der Fall war. Sprach auch von einem Greenlash. Und ich finde aber, und das macht ja euer Paper auch sehr deutlich, Klimapolitik oder Klima, das kommt eben auch selten allein. Ich meine, Klima, das ist schon auch natürlich ein Klimapolitik, das hat einen Wert für sich schon, ja. Es wird einen großen Unterschied für uns machen, ob wir eine Temperaturerwärmung hier von 1,7 Grad haben oder von 4 Grad. Das werden wir alle dann zu spüren bekommen. Und deswegen hat das natürlich auch einen Wert für sich schon, aber es hat eben darüber hinaus auch noch für viele andere Bereiche einen Wert. Und ich denke dann immer, okay, wo ich jetzt die Leute im Moment, wo wir auch so viele Herausforderungen tatsächlich ja vor der Brust haben und auch vieles, was Menschen sehr beunruhigt und sehr umtreibt im Moment, wer da sich nicht in der Klimapolitik dann per se so umtut, den kann man eben auch über andere Felder abholen. Und ihr habt das ja zum Teil ja auch aufgezeigt, dieser Sicherheit in einem sehr umfassenden Konzept natürlich auch und natürlich über die Jobs und auch nicht nur über die Jobs, die wir jetzt haben, sondern hier ja auch die Frage, und ich glaube, das müssen wir dann auch schon noch deutlicher und stärker in den Raum stellen, was werden wir denn in 10 oder 15 Jahren an guten Jobs haben, ne? Und an wettbewerbsfähigen Sektoren. Und da müssen wir natürlich hinschauen, um dann auch sicherzustellen, dass wir da tatsächlich auch den Arbeitsmarkt dann auch fit halten können, indem wir da auch in den Technologien weiterhin vorne dran sind. Resilienz, ihr hattet es auch mit aufgeführt. Und ein bisschen ähnlich finde ich, ist das ja auch mit der internationalen Kooperation. Das ist eben nicht nur Wohlfahrt, oder ähnliches. Das ist in unserem ureigenen Interesse auch. Und die Kommunikation nach außen soll klarer werden darüber oder über die Interessen, die man dann hat. Aber ich denke, es ist auch wichtig, die Kommunikation nach innen, also in die eigene Gesellschaft hinein und dann eben auch gerade diese kritischeren Gruppen, von denen wir ja schon gesprochen haben, dann da auch abzuholen. Also warum ist das für uns so wichtig? Ja, Lukas, du hattest das angesprochen, ganz am Anfang natürlich, nicht nur, dass wir da eben angewiesen sind auch auf diese Länder. Wir werden Wettbewerbsfähigkeit nicht in Europa erhalten können ohne diese enge Partnerschaft mit diesen Ländern. Und ich glaube, das muss man noch sehr viel stärker auch betonen, dann auch in andere Kreise der Gesellschaft hinein. Das scheint mir schon auch relativ wichtig. Und wir sehen ja jetzt hier, ich habe das Gefühl, in Brüssel noch stärker als in Berlin, was natürlich jetzt aber auch viele Menschen dann so umtreibt mit dieser Wettbewerbsagenda, die im Moment so sehr stark im Raum steht. Das ist das Thema Bürokratieabbau. Und was ich da interessant finde, es wird jetzt immer so schwarz-weiß diskutiert, ja. Also wir haben uns diesem Thema jetzt angenommen und dann hat man zum Teil auch das Gefühl, da steht dann jetzt alles zur Disposition, was man hier in den letzten 10 oder 15 Jahren gemacht hat. Und ich glaube, wir müssen da tatsächlich hingucken, was man vielleicht einfacher machen kann, auch für die Unternehmen etc. Aber hier natürlich auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Und das finde ich dann ganz interessant, eben auch, wenn wir in die internationale Ebene schauen, dass wir natürlich auch sehen, dass hohe Standards und gerade dann sowas wie das Lieferkettengesetz uns da natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Ich glaube, auch das ist was, was wir in die Diskussion noch mal wieder stärker mit reingeben müssen. Wir hören das immer wieder. Gerade wir hatten vorgestern gerade eine Veranstaltung, eine Vorstellung von einem Paper, wo es dann eben auch um Kooperation im Bereich kritischer Rohstoffe mit Zentralasien geht. Und da wird das dann ganz klar genannt als ein Vorteil, den Europa da mitbringt. Und eben auch so Länder, die da sehr prominent auftreten, wie Deutschland und Frankreich, die da genannt wurden, dass das schon eben dann auch einen Unterschied ausmacht. Und du hattest das, glaube ich, oder ihr hattet das auch angesprochen mit so einer Win-Win-Situation. Und das, ich glaube, das kann man auch ja gar nicht genug betonen, die Tatsache, dass wir natürlich da jetzt auch ganz was anderes auf den Tisch legen müssen, ja, um diese Partnerschaften dann einzugehen. Dass wir beispielsweise da tatsächlich natürlich endlich mal ernst machen, dann auch mit dem Aufbau von eigenen Produktionskapazitäten dann in den Partnerländern und eben nicht, das ist ja immer der große Verdacht, ich habe selber einige Jahre in Lateinamerika auch gearbeitet, auch schon im Bereich Klima und Energie. Das ist immer das große Misstrauen einfach. Wir sollen jetzt schon wieder die Rohstoffe liefern für jetzt eben die klimaneutrale Industrie dann in die anderen Länder liefern und für uns das, was für uns hier wichtig ist, natürlich vor Ort der Aufbau von eigener Produktion und für eigene Jobs etc. Das fällt wieder hinten runter. Da ist natürlich ein ganz großes Misstrauen auch. Wir reden viel von diesen Partnerschaften auf Augenhöhe in den letzten Jahren. Also bis jetzt nimmt man uns das vielleicht dann auch noch nicht so voll ab, sondern da müssen wir jetzt natürlich auch mal wirklich dann Butter bei die Fische geben. Und das geht natürlich dann insbesondere auch über die Beschäftigungsmöglichkeiten und den Aufbau dann von Produktionsketten auch vor Ort. Der Punkt ist aber, und deswegen brachte ich das jetzt auch hier mit diesem Win-Win. Ich habe immer das Gefühl, dass natürlich viele Länder im globalen Süden so ein entspannteres Verhältnis oder so einen entspannteren Blick, sage ich mal, jetzt auf China haben einerseits, aber die haben natürlich auch kein Interesse daran, einseitig abhängig zu sein. Ja, weder sei es jetzt, was die Abnahme von eigenen Produkten betrifft, noch dann eben auch die Lieferung von Technologie oder eben auch so ein Aufbau von Produktionsstätten. Also da kann man natürlich dann auch gut anknüpfen, mit gemeinsamen Interessen. Wir sehen natürlich auch, dass sowohl die Erzählung als auch die Erfolgsaussichten dann eben auch dieser Politikfelder, die ihr da aufgeführt habt, das ist natürlich aufs Engste verknüpft mit dieser Industrieagenda, die wir in Deutschland und in der EU gerade haben. Was meine ich damit? Das muss natürlich dann auch glücken und dann müssen natürlich diese Argumente der Jobsicherung und der Wettbewerbsfähigkeit sich dann auch realisieren. Und ich glaube, in dem Licht muss man natürlich auch viele Maßnahmen sehen, die sowohl in Berlin als auch in Brüssel dann jetzt diskutiert werden, wie man da auch der Industrie helfen kann. Und wie man eben auch dieses Versprechen, dass da auch neue gute Jobs in den sauberen Technologiezweigen entstehen, dann auch tatsächlich einlösen kann. Ich habe CBAM, ich habe auch mir standen erstmal überlegt, CBAM ist immer so ein Thema, da kann man natürlich sowieso schon alleine 4 Stunden hier diskutieren. Ich wollte es aber trotzdem gerne mit aufbringen, weil man sollte es natürlich auch nicht dann alles zu rosig zeichnen, weil wir haben schon große Herausforderungen auch, wenn wir auch von Win-Win-Situationen sprechen. Und ich finde CBAM jetzt auch nochmal natürlich das mal ausgeführt. Das ist ja dieser Grenzausgleichsmechanismus, mit dem eben verhindert werden soll, dass günstigere, weil vielleicht eben auch mit schmutzigerer Energie hergestellte Produkte dann auf den europäischen Markt kommen und dann die Produzenten hier, die ja eben auch wegen unseres Emissionshandels dann schon sauberer, aber vielleicht eben auch teurer die Produkte herstellen, dann unter Druck geraten und dann nicht mehr mithalten können. Und deswegen wurde eben dieser Grenzausgleichsmechanismus geschaffen, um die Produktion dann da natürlich vor dieser Konkurrenz zu schützen, beziehungsweise auch vor Abwanderung dann in anderen Ländern, wo man eben solche Standards nicht hat. Und jetzt sehen wir aber natürlich, dass viele Länder im globalen Süden das ausgesprochen kritisch sehen und sagen, das scheint ihnen eher eine protektionistische Maßnahme zu sein. Ich glaube, ihr habt das angesprochen. Kommunikation ist nötig. Das sieht man hieran schon auch. Und ich glaube aber, das ist natürlich ja auch ein Instrument, was seine Berechtigung hat. Und ein bisschen ähnlich sieht es dann auch, wenn wir über die finanziellen Mittel, die dadurch entstehen, dann sprechen. Die sind ja vorgesehen, um dann hier eben die Umstellung der Produktion auf Klimaneutralität zu unterstützen. Das ist wichtig. Und gleichzeitig kommen aber da natürlich viele Stimmen auch aus dem globalen Süden selber oder auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sagen, okay, wir sollten diese Gelder aber nutzen, um dann eben auch dort in diesen Ländern, die jetzt unter diesem Instrument leiden, dann auch dafür zu sorgen, dass sie ihre Produktion umstellen können. Und das ist natürlich auch ein sehr legitimes Ziel. Na, aber das Geld kann man auch nur einmal verteilen. Und deswegen finde ich immer, das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass wir natürlich da auch ein gewisses Spannungsverhältnis dann auch bei einigen Instrumenten drinne haben werden. Das mit dem neuen Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft, es scheint mir auch immer wichtig, das fällt manchmal so ein bisschen hinten runter in der Debatte, wenn wir auch sagen, wir bauen da Wertschöpfungsketten auf vor Ort. Das sind aber natürlich dann auch die Unternehmen, die das machen und die dann da reingehen müssen. Und wo wir jetzt auch sehen, es wurde dann viel auf Regierungsebene in den letzten Jahren dann Absichtserklärungen unterzeichnet und dann passiert nicht so viel, hörte ich jetzt gerade neulich dann zum Beispiel so aus Chile. Wir sehen gar nicht, dass da jetzt schon so viel in Bewegung geraten wäre, weil das natürlich dann auch die Unternehmen sind. Und ich glaube, in vielen Bereichen, gerade wenn es um die Weiterverarbeitung von Rohstoffen geht, haben die natürlich dann auch vielleicht andere Ziele, als wir das haben in Deutschland oder eben auch die EU. Und deswegen müssen wir da, glaube ich, auch nochmal schauen, wie wir das dann auch entsprechend nochmal anreizen können einerseits. Und ich glaube auch, manche Dinge, und da zucken ja dann Konservative immer zusammen, denen gefällt die ganze Debatte dann ohnehin schon nicht, geht alles so sehr in die Richtung, dass der Staat jetzt überall da auch lenkend mit eingreifen soll. Aber ich glaube, es ist natürlich auch, liegt ja auf der Hand, dass dann manche Dinge und gerade in so einem Bereich von Weiterverarbeitung von Rohstoffen etc. oder Erschließung auch von solchen Förderstätten, das dauert sehr lange, das ist risikobehaftet. Da werden wir wahrscheinlich mit einem Ansatz, wo wir dann nur warten, dass private Unternehmen da tätig werden, auch nicht weiterkommen. Und ein Punkt, das fehlte mir bei euch jetzt hier auch so ein bisschen in dem Paper und insgesamt aber auch in der Debatte, Recycling, dieses gesamte Thema der Kreislaufwirtschaft, das ist immer noch so ein bisschen unterbelichtet und dabei ist das ja das zentrale Feld tatsächlich auch jetzt nicht nur, wo es ja hingehen wird, was die tatsächlich dann Technologien betrifft. Und es ist wichtig für die Länder im globalen Süden auch zu sehen, wir wollen auch tatsächlich unseren Materialverbrauch reduzieren. Und es ist auch was, wo wir in Europa noch relativ gut ja tatsächlich auch noch mitführend sind. Und ich denke auch allein deswegen wäre es natürlich strategisch wichtig, dass noch mehr zu betonen. So ein paar kritische Fragen. Ihr habt es ja dann angesprochen, auch in dem Paper, die Länder, die jetzt eben sowohl natürlich sich entwickeln als auch dekarbonisieren wollen. Das ist natürlich nicht unbedingt immer kommt, das geht das so Hand in Hand. Und ich glaube schon, dass man da auch ehrlich sein muss und schauen muss, dass der Entwicklungsgedanke dann auch häufig noch dem ein bisschen, also vorrangig ist. Und ich glaube, das kann man ja auch nachvollziehen. Geht dann eben darum, da auch Arbeitsplätze zum Beispiel für die jungen Leute zu schaffen, etc. Und wir werden halt halt sehen, natürlich, dass wir jetzt da diese Gegenangebote, was meine ich damit hier aus der Fossilindustrie etc., das wird natürlich jetzt auch noch zunehmen angesichts der aktuellen Rhetorik. Und da wird es natürlich darauf ankommen, dann auch attraktive Gegenangebote zu machen. Und das muss dann auch entsprechend finanziell unterlegt sein. Ein Punkt, den ich immer ganz wichtig finde, weil ich mich dann eben auch immer frage, wie können wir das in Europa so ausbalancieren? Wir sehen ja schon, dass die lokale Ebene auch in diesen Ländern, die sind immer sehr an hohen Standards interessiert, weil das für sie einen Schutz darstellt. Nationalregierungen sehen das zum Teil so ein bisschen anders und haben dann da einen eher kritischen Blick drauf. Ich glaube, das muss man dann in Handelsabkommen natürlich auch austarieren. Und diese, ihr hattet das vorhin angesprochen mit den demokratischen Partnerschaften, und wie wichtig das ist, sich insbesondere darauf zu konzentrieren, dann auch bei einer sicheren Energieversorgung, das stimmt. Jetzt ist aber natürlich so Norwegen auch nicht überall. Und ich finde schon auch ganz interessant, ich meine, wenn es um Klimapolitik geht, da ist dann sowieso wichtig, je mehr Länder damit an Bord sind oder zumindest auch größtenteils mit an Bord sind, desto besser. Und ich glaube ja auch nicht, finde ich eine ganz interessante Dynamik ja auch zu sehen, dass einige zumindest auch autoritäre Petrostaaten ja da durchaus auch ein Geschäftsmodell in Dekarbonisierung sehen und beispielsweise grünen Wasserstoff etc. Also ich glaube, dass da muss man dann schon eben auch noch mal schauen, wie man solche Beziehungen dann entwickelt, austariert. Und das ist mein letzter Slide. Wie hältst du es mit China? Das finde ich, wir sehen ja jetzt, dass viele Länder im globalen Süden die Hoffnung haben, dass die EU und auch, also zusammen mit China, dann so ein bisschen diese Lücke der USA da auch füllen kann, die da jetzt entstanden ist, weil die USA sich aus den Klimabemühungen da rausziehen. Ich denke auch, dass das nötig wäre. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch, dass wir industrie- und handelspolitisch da durchaus auch in einem Wettbewerb stehen. Und ich glaube, das wird so eine große Frage für uns für die nächsten Jahre sein. Wie können wir das auch gut tatsächlich dann ausbalancieren? Und wenn wir jetzt auf die Cleantech-Importe gucken, und du hast ja, oder Maximilian hatte ganz am Anfang zum Beispiel die Preisentwicklung da genannt, ne? Das haben wir natürlich ja auch in erster Linie, weil es da eben diese massive Produktion aus China gab. Deswegen sind wir mit der Energiewende wahrscheinlich global eben überhaupt so weit, wo wir da sind. Gleichzeitig setzt es aber natürlich dann auch den europäischen Industriesektor massiv unter Druck. Wir sehen das jetzt und das ist ein Thema, was viele umtreibt. Und deswegen müssen wir hier natürlich gucken, wie wir in Europa darauf reagieren. Aber das ist auch ein Thema, was natürlich dann auch in unserem Verhältnis zu diesen Partnerländern dann aufkommen kann. Und als letzten Punkt, Reputationsvorteil oder Selbsttäuschung. Also das Reputationsvorteil, das wurde jetzt zum Beispiel auch in diesem Event da, von dem ich gesprochen habe, genannt. Also dass wir darüber als Europäer durchaus noch verfügen und darauf natürlich dann auch aufbauen sollten. Ich habe aber manchmal auch das Gefühl, wir sagen halt immer, wir haben das bessere Angebot und wir schaffen dann auch die Jobs vor Ort und kommen nicht mit den eigenen Arbeitern dahin beispielsweise. Und wir bauen eben diese Wertschöpfungsketten da auf. Aber dann müssen wir jetzt da tatsächlich auch mal das dann auch so umsetzen. Und natürlich auch der Punkt, dass chinesische Akteure da durchaus ja auch sich entsprechend dann anpassen an solche Wünsche. Ich weiß gar nicht, ob es Maximilian oder war oder Lukas. Lukas, du, glaube ich, der sagte, naja, die können jetzt auch auswählen. Diese Partnerländer, die können natürlich auch schauen, wer hat das bessere Angebot. Und insofern werden sich da natürlich auch andere Akteure drauf einstellen. Und dann mit den Handelsdisputen, um das Thema dann da noch mit reinzubringen, ist das natürlich auch von Vorteil, wenn man dann solche Produktionsstätten da auch noch woanders hat. Also, dass wir per se immer das bessere Angebot haben, darauf sollten wir uns nicht ausruhen, sondern das müssen wir natürlich dann auch so ins Leben umsetzen. So, und jetzt hoffe ich, dass ich nicht wahnsinnig zu lang war.
Es war auf jeden Fall sehr gut, würde ich mal sagen, und hat nochmal eine ganz viele neue Perspektiven geöffnet. Und ich merke schon, wie im Slido, also du hast so Punkt Recycling zum Beispiel, ist auch eine große Diskussion unter den Fragestellerinnen. Also da haben wir noch ein bisschen was später zu diskutieren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich will aber jetzt erstmal Imme Scholz das Wort geben als Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung und lange Zeit beim Deutschen Institut für Entwicklungspolitik tätig. Auch jemand, die eine absolute Expertin in diesem Thema ist, und ich freue mich jetzt sehr, wie du da drauf schaust, und dann steigen wir in die Diskussion ein. Du darfst sie quasi eröffnen. Immer.
Ja, vielen Dank. Jetzt, wo ich so als Letzte komme, kann ich sagen, also ihr habt vieles gesagt, was ich auch denke. Also insofern werde ich jetzt das nicht wiederholen, sondern vielleicht nochmal andere Akzente setzen. Also zum einen, vielleicht fange ich mit dem Punkt an. Du hattest gesagt, Claudia, das Klima kommt nicht allein. Es bringt andere Benefits mit. Das ist sozusagen etwas, wo man es dann attraktiv machen kann, so ein Kooperationsangebot in der Transformation, auch wenn der Partner vielleicht nicht komplett davon überzeugt ist. Aber gleichzeitig hatten Ines und Lukas ja deutlich gemacht, dass die Klimapolitik im Koalitionsvertrag wirklich nicht stark verankert ist in den Bereichen, in denen sie zentral sein sollte. Also Wirtschaft, also man sucht es vergeblich. Und wie soll das dann ein glaubwürdiges Angebot sein, wenn es sozusagen in der eigenen wirtschaftlichen Strategie gegenüber Energiesicherheit oder also ein Wasserstoffausbau mit in allen Farben, die denkbar sind, wie soll das dann überzeugend sein? Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass dass es dann eben auch, also es ist kein gutes Fundament für eine proaktive, transformativ orientierte Klimaaußenpolitik, die eben wirtschaftliche Ziele mit klimapolitischen verbindet und dafür auch das notwendige politische Gewicht hat. Denn das ist ja ein Ziel, das potenziell mit Partnerländern dann umgesetzt werden müsste, die für uns nicht einfach sind, weil sie doch sehr unterschiedlich sind. Und wir hatten ja auch jetzt in der Ampelkoalition eine ganze Reihe von Partnerschaften wurden ja aufgelegt vom BMWK. Und immer wieder musste man sehen, du hast das ja auch angesprochen, Claudia, welches Misstrauen gerade auch in Lateinamerika, in traditionell rohstoffexportierenden Ländern existiert. Aber es ist nicht nur Misstrauen, sondern es sind ja auch faktische Erfahrungen mit den Schwierigkeiten, die eine Kooperation von zwei Partnern mit extrem unterschiedlichen wirtschaftlichen, politischen Kontexten und Rahmenbedingungen hat, ne? Oder Strukturen allein. Also das, denke ich, da stellt sich mir ein Fragezeichen. Also ihr seht, ich argumentiere jetzt natürlich stärker aus einer Oppositionshaltung heraus. Kommen sollte, das teilen wir ja. Aber ich glaube, dass das, also nicht nur, dass es keine integrierte Klimaaußenpolitik gibt, sondern dass eben Klima kein wirklicher, starker, glaubwürdiger Schwerpunkt im Koalitionsvertrag in den Kernfeldern ist. Und man braucht ja eine bestimmte Kohärenz zwischen binnen- und außenorientiertem Handeln. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt, den ich machen würde, ist, als ich euch so zugehört habe, ne, da war sehr viel die Rede von Deutschland und immer wieder auch von Europa. Und Lukas und Ines, ihr habt dann gesagt, es ist sehr wichtig, sich mit Europa zu koordinieren, den Team Europe-Ansatz dazu zu nutzen. Und also wenn wir uns Team Europe in der Praxis anschauen, dann ist Team Europe ja etwas, was nicht wirklich ein integrierter Ansatz ist häufig, sondern es ist, man tut etwas gemeinsam, aber jedes beteiligte Mitgliedsland achtet doch sehr darauf, dass es als solches auch sichtbar ist. Und es, also was ich so gehört habe von Personen, die im Team Europe in der Umsetzung beschäftigt sind, das ist wahnsinnig aufwendig in der Koordination. Und deswegen ist meine Überlegung, dass es wahrscheinlich gar nicht ausreicht, nur zu koordinieren, weil Deutschland ist jetzt ja also ein großer Player in Europa, aber weltweit betrachtet, international ist Deutschland einfach an sich nicht unbedingt ein attraktiver Partner. Also gerade im Rohstoffbereich, Claudia, du hattest das auch angesprochen, im Beispiel Chile, da sind wir ja auch und da beobachten wir dasselbe, dass Deutschland und zum Teil aber auch Europa nicht über die Art von Unternehmen verfügt, die notwendig wären für bestimmte Kooperationen. Also gerade im Rohstoffbereich Ja, da hat China einfach die besseren Angebote. Und wenn man sich anguckt, welches Land groß beispielsweise im Lithiumbereich einsteigt, in nicht nur in Lateinamerika, sondern in Nigeria beispielsweise, dann ist das immer wieder China, weil sie die Unternehmen dafür haben. Also wir sind eben wir sind ein relevanter Wirtschafts- und Handelspartner, aber oft nicht der wichtigste. Wir sind nicht die wichtigste Quelle von Auslandsinvestitionen für viele Länder, gerade Entwicklungsländer, weil unsere Unternehmen da doch vor zurückscheuen, wegen der Risiken, mit denen sie nicht gewöhnt sind, umzugehen. Und bei den wichtigsten Klimatechnologien sind wir eben auch häufig weder Produzent noch Technologieführer. Auch da landen wir dann wieder bei China. Und wie kann man dann also eine Partnerschaft attraktiv machen? Und da denke ich, dass es nicht ausreicht zu koordinieren, sondern wirklich es eigentlich darum gehen müsste, diese Art von Partnerschaft und Kooperation von Anfang an europäisch zu konzipieren. Also da das Ambitionsniveau der europäischen Kooperation höher zu hängen und eben wirklich die europäischen Aktivitäten zu bündeln. Also die Bundesregierung könnte in Zusammenarbeit mit der Kommission eine gemeinsame Initiative auf den Weg bringen, in der mehrere EU-Länder ihre Ressourcen bündeln, dazu auch die Europäische Investitionsbank nutzen, aber dann perspektivisch eigentlich auch europäische Institutionen mit einem entsprechend großen Budget schaffen müsste. Und so könnte, ja, also das ist natürlich jetzt auch sehr ambitioniert und ihr könnt sagen, wie realistisch ist das, aber Europa muss ja wirklich zusehen, dass es in dieser geopolitischen Lage jetzt nicht zerrieben wird. Und wir sprechen ja immer davon, dass Europa gestärkt werden müsste und stärker wirklich das Pfund, das es insgesamt in die Waagschale werfen könnte, in vielen Bereichen internationaler Kooperation, dass es das eigentlich erst wirklich zum Tragen bringt, wenn es eben integrierter agiert. Und dann kann es nämlich auch diese Klimaaußenpolitik wirksam mit Handelspolitik, weil die ja europäisch gemacht wird, kombinieren. Und dann eben ihr hattet das ja schon genannt, diese Clean Trade and Investment Partnerships von Ursula von der Leyen auch realistisch werden lassen. Und so dann eben auch zu zeigen, dass Europa sich verabschiedet von diesem Freihandelsparadigma, das aus meiner Sicht immer noch nicht ausreichend verknüpft ist mit einem richtigen Transformationskonzept, wo eben das Ziel nicht ist, vor allem günstiger und billiger einzukaufen sozusagen, sondern oder Wertschöpfungsketten aufzubauen, Lieferketten aufzubauen, die Wettbewerbsfähigkeit sichert, indem sie eben die hohen Kosten, die es in Europa gibt, dadurch senkt, dass es eben Teile der Lieferketten woanders hin verlagert, sondern eben tatsächlich also Handelskooperation verknüpft mit systematisch und substanziell mit Verbesserungen von Umwelt- und Sozialstandards. Aber eben auch also dann eben auch mit einer gesteigerten Wertschöpfung vor Ort. Denn das hattet ihr ja alle auch gesagt, wird ein absolutes Qualitätsmerkmal von funktionierenden Partnerschaften sein müssen. Und auch da müssen dann ja auch Entscheidungen fällen, was man dann eben auch an Wertschöpfung in Europa selbst nicht mehr leisten wird. Und eine andere Überlegung wäre dann eben noch nicht nur auf europäische integrierte Partnerschaften zu setzen, sondern zu gucken, inwiefern man auch Dreieckskooperationen mit anderen Ländern aufbauen könnte. Wenn man sich anguckt, wer die starken Investoren sind in Afrika beispielsweise, dann sind das die Golfstaaten inzwischen, auch die Türkei. Das sind natürlich an sich auch für uns schwierige Partner. Aber wenn es gelänge, das Transformationsinteresse da, also Partner zu finden aus diesen Ländern, mit denen diese Transformationsgedanke umgesetzt werden kann. Also in den Golfstaaten wissen Sie ja, dass sie, also in den Erdöl-Golfstaaten wissen Sie ja, dass das gar keine Perspektive hat auf Dauer. Aber das ist natürlich sehr, sehr ambitioniert und mit vielen Fallstricken verknüpft. Aber das gehört eben zur realistischen Perspektive hinzu. Also, dass die Konkurrenten, dass wir jetzt nicht immer nur auf China gucken, sondern auf die anderen Länder, die zu diesen mittelgroßen Ländern gehören und eben inzwischen auch große Investitionen bereitstellen. Die dürfen wir nicht, diese Art von Konkurrenz dürfen wir nicht aus den Augen verlieren und eben gucken, inwiefern man da spezifische Kooperationen vielleicht auch auflegen könnte. Und zuletzt, also diese Nord-Süd-Kommission, die hattest du jetzt nicht kommentiert, Claudia, aber ich würde dazu noch ein Wort sagen. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, man gründet, also das steht hier im Koalitionsvertrag, steht ja die Nord-Süd-Kommission im Zusammenhang mit diesem Ansatz, die Kooperation mit den Ländern des globalen Südens qualitativ zu verbessern. Aber dann wird das nicht aufgeführt, sondern eben dieser Kommission übertragen. Und ja, wie schnell wird sie sein? Wann ist sie fertig mit diesen Überlegungen? Und wie wirksam wird das dann für diese Art von Transformationspartnerschaften, die ja wirklich sehr wichtig sind für Zukunftssicherung in jeder Form? Und dann habt ihr den Kniff angewandt, Lukas und Ines, dann machen wir da halt eine Transformationsagentur draus. Ne? Also so habe ich diese Spiegelstriche gelesen in eurem Papier. Und das ist ja schon mal was ganz anderes als eine Kommission. Also da bin ich mal gespannt, was dann wirklich passiert, was dann gegründet wird. Ja, soweit. Dankeschön.
Super, vielen Dank. Das waren ja auch nochmal ganz viele Punkte. Hört ihr mich gut? Weil manche sagen nämlich, ich wäre ein bisschen leise. Bin ich leise oder bin ich normal? Nö, okay, gut. Wenn ich so klinge wie alle anderen, ist prima. Jetzt würde ich direkt an Lukas und Ines die Möglichkeit geben, zu erwidern. Ihr wurdet ja auch ein paar Mal von beiden direkt angesprochen und kommentiert. Wollt ihr quasi was zurückkommentieren? Müsst euch ja nicht verteidigen, aber vielleicht wollt ihr was sagen zu den Punkten?
Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall super wichtige Punkte, die auch nochmal ergänzt wurden. Und genau, also vorweg gesagt, natürlich konnten wir sozusagen in dem kurzen Brief auch nicht alles abdecken. Wir können auf einzelne Themen nachher auch nochmal eingehen, aber auch das Thema Recycling, was jetzt mehrfach in den Präsentationen aufkam, auch im Chat, glaube ich, da eine Rolle spielt, ist auf jeden Fall enorm wichtig und sollte Teil der Strategie werden, sich unabhängig zu machen, sozusagen, um den Bedarf sozusagen in erster Stelle da auch schon mal zu reduzieren. Das auf jeden Fall. Genau, vielleicht auf einen Punkt nochmal eingehend, den hattest du, Claudia, glaube ich, gemacht, sozusagen das Spannungsfeld zwischen Entwicklung und Dekarbonisierung. Und wir haben das zugegebenermaßen etwas vielleicht ja, plakativ dargestellt und gleichgesetzt. Und natürlich ist die Realität eine andere. Ich glaube, im Chat war auch irgendwo der Verweis auf Senegal und sozusagen, was heißt das, wenn jetzt auch die Partner aus einer Position der Stärke heraus verhandeln und aber die fossilen Ressourcen sozusagen weiter ausbeuten wollen, um ihre Entwicklung sozusagen auch zu fördern. Das Gleiche, was wir auch gemacht haben in den letzten 100 Jahren. Genau, also das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, den muss man sich auch stellen, glaube ich. Vielleicht da nur. Ja, drei Aspekte. Die Frage war im Chat sozusagen, wie würden wir mit diesem Dilemma umgehen? Ich glaube, das Erste ist sozusagen die Entwicklungsinteressen sozusagen ernst nehmen und dann Verständnis irgendwie auch klar zu kommunizieren, dass da der wirtschaftliche Aspekt immer im Vordergrund steht, auch die Entwicklung und Jobs und so weiter, dass das von den Prioritäten hoch angesiedelt ist. Aber dann auch, glaube ich, gibt es eine Rolle für Deutschland, da die langfristigen Risiken auch mit aufzuzeigen, auch wirklich zu zeigen, was bedeutet das aus finanzieller Sicht, aus geopolitischer Sicht. Wir sehen sozusagen, ja, die Nachfrage für gewisse Technologien werden einbrechen. Klimapolitik tut da hoffentlich ihr Übriges. Also da reden wir irgendwann über Stranded Assets, sozusagen Ausgaben, die man jetzt tätigt, die dann sozusagen nicht wieder reingeholt werden, wenn sich der Markt so entwickelt. Wie wir es annehmen. Also ich glaube, da besteht dann eine Herausforderung sozusagen oder eine Aufgabe für Deutschland, aktiv zu werden und dann im dritten Schritt sozusagen alternative Aspekte oder Angebote mit unterstützen. Also ja, Aufbau von im Bereich der erneuerbaren oder grüner Industriepolitik. Also genau, also das wäre jetzt quasi sozusagen mal kurz zusammengefasst, wie ich denke, dass man mit diesem Dilemma umgehen könnte. Natürlich in der Praxis viel komplizierter und erfordert eine Menge diplomatischer Geschick auch. Aber ich denke, ja, das ist dann irgendwie auch, glaube ich, was Deutschland, dem sich Deutschland auch stellen muss und da dann unterstützend auch die Partnerländer begleitet. Genau. Ich glaube, ich würde es erstmal dabei belassen. Also es ist ein anderer Aspekt, den wir auch nochmal gleich ansprechen könnten, wäre das Thema der Narrative. Da vielleicht nur ganz kurz. Also uns war bewusst, wir haben jetzt diesen Policy Brief wirklich so konstruktiv wie möglich geschrieben. Also wir haben auch sozusagen auf die kritischen Aspekte jetzt erstmal verzichtet. Wir haben gesagt, okay, lass uns sozusagen anschauen, was sind die Prioritäten der Regierung und haben die aufgegriffen und gesagt, sozusagen, die können erreicht werden oder wahrscheinlich sogar besser erreicht werden unter einem Bezug von einer strategischen Klimaaußenpolitik oder sozusagen mit der Transformation vor Augen. Das war sozusagen das Ziel von diesem Output. Aber da gab es auch einige Fragen im Chat dazu, also sozusagen, ob wir das sozusagen immer als Narrativ verfolgen sollen. Da ja, würden wir auch nicht unbedingt zustimmen, aber das war sozusagen das Ziel von diesem Papier, jetzt einfach mal zu sagen, okay, wir nehmen die Ziele, die ihr euch steckt, und verdeutlichen da so ein bisschen, wo wir hinkämen, sozusagen mit einer strategischen Klimaaußenpolitik.
Ja, danke dir. Und da will ich auch reingehen, weil das viele hier auch nochmal gefragt haben zu diesem, und Claudia hatte es gesagt, so, wir müssen irgendwie die fossilen Verhandlungsangebote ausboten, ja, hast du es genannt. Und Jörg Haas hat die Frage gestellt, auch bei der Böll-Stiftung im Chat, bei auf Slido eben, was macht man in so einer Situation wie im Ge Senegal zum Beispiel? Und im Senegal hat ja auch die letzte Bundesregierung, war das große Thema Gasförderung, und da war zum Beispiel Kanzler Scholz sehr dafür, dass man da eher Richtung Gasförderung geht. Die Grünen der Bundesregierung fanden das nicht so gut. So, wie würde denn jetzt zum Beispiel eine schwarz-rote Bundesregierung, wie würde es konkret aussehen? Wie macht man denn im Senegal ein Angebot, oder wie würde in eurer, jetzt Ines, bei euch allen auch, Ines Lucas, aber auch den anderen beiden, würde das denn konkret aussehen? Weil ich finde sowas immer, wir sind sehr abstrakt, ja, aber wie sieht es denn konkret aus in einem Land wie Senegal? Wie überzeugt man das davon, europäisch, mit einer europäischen Initiative nicht das Gas vor der Küste zu fördern, sondern erneuerbare Energien auszubauen, Windkraft in grünem Wasserstoff, was auch immer, ja? Also eine grüne Wertschöpfung zu machen. Wie würde das funktionieren im Idealfall? Weil es funktioniert ja gerade nicht. Also Senegal wird wahrscheinlich dieses Gas fördern. Ihr dürft, wenn ihr wollt, könnt ihr das Handsymbol nehmen, wenn ihr reingehen wollt. Wenn jemand antworten will, ist auch gut. Nee, aber vielleicht will jemand? Wie ist konkret? Wie kriegen wir diese? Wie kriegen wir das konkret hin? Ja.
Ich kann das schlecht beantworten, das ist mein Kollege, ja.
Nein, 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 das hat ja nicht ja Jörg konkret gesagt. Also das mit dem konkret mache ich ja jetzt gerade. Also mich würde das grinsen. Also ihr habt das ja alle gesagt. Ihr habt alle gesagt, wir müssen die Wertschöpfung vor Ort haben. Wir müssen irgendwie ein besseres Angebot machen. Vielleicht dann Claudia, du hast das gesagt mit dem Ausboten. Dann nehme ich dich jetzt einfach dran. Wie machen wir das? Ja? Was ist das bessere Angebot, das wir als Europa Senegal geben können?
Ja, ich habe das da reingeschrieben, weil ich eben denke, wir müssen da insbesondere schon mal die Sensibilität für dieses Thema dann auch haben und natürlich sehen, dass das für, ich glaube, dass viele Länder da ja auch so eine zweigleisige Strategie verfolgen werden. Wir haben ja, und die Länder, die ihr dann auch genannt habt, ja auf strebende Volkswirtschaften, glaube ich, da auch genannt habt, da sind ja dann einige darunter, auch natürlich so Mexiko, Brasilien etc., die haben ja dann auch selber fossile Reserven und liebäugeln dann da durchaus natürlich auch immer noch mit einer intensiveren Ausbeutung. Deswegen ist das natürlich auch keine so einfach zu beantwortende Frage. Ich glaube tatsächlich, dieser Kniff, den wir ja bei uns selber hier zur Anwendung bringen, in Europa zu sagen, wo sind die guten Jobs dann auch, ne? Und wo ist auch eben der größere Nutzen quasi für die Volkswirtschaft insgesamt. Das muss dann eben kommen über den Ausbau der Erneuerbaren und entsprechende auch Produktionsstätten da. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du sagst, wie viele Leute können dann dann tatsächlich da auch arbeiten. Aber auch hier müssen wir wieder relativ ehrlich sein. Wir sehen das in Europa. Das ist ja eine Herausforderung für uns, dass natürlich gerade auch in diesen Sektoren, die dann jetzt unter Druck geraten oder die, wo wir eben sagen, das werden wir in Zukunft so nicht haben, wie im Kohlebergbau beispielsweise, dass das aber häufig natürlich auch relativ gute Jobs waren und eben auch mit einer hohen Gewerkschaftsrepräsentation etc. Und dass wir das gar nicht, also das ist, wird dann schon auch wichtig sein, sicherzustellen, dass das bei diesen neuen Jobs auch in den Cleantech-Sektoren dann auch der Fall ist. Ja, das ist ja kein Selbstläufer. Ganz im Gegenteil, das ist zum Teil dann ja auch noch schwieriger, je nachdem, wo diese Unternehmen dann auch herkommen. Und die sind kleinteiliger. Das ist für Gewerkschaften dann eine große Herausforderung. Und deswegen müssen wir natürlich über diesen Punkt dann auch kommen, sicherzustellen, dass das mindestens so gute Jobs sind. Und ich glaube, das gilt dann eben für diese anderen Länder im globalen Süden da ganz genauso. Aber deswegen auch, glaube ich, dass sich erstmal keiner hier meldet, weil so zack und dann ist hier die Lösung. Das ist natürlich auch ausgesprochen schwierig, insbesondere wenn man diese Reserven hat oder wenn man eben auch schon ja angefangen hat, sie zu fördern. Ne?
Also wenn ich nur einen Punkt ergänzen kann, ich glaube, es ist auch dann besonders schwierig, wenn wir selber wieder stärker auf Gas setzen. Ne? Also das ist dann einfach also wir haben ja diesen Widerstreit auch. Also weil wir ja das Ziel haben, Energiekosten zu senken und so weiter. Also die Bundesregierung jetzt. Und ich denke, das andere Argument, das dann eben oft ja benutzt wird, ist, wenn man sich die gesamten Emissionen aus Subsahara-Afrika anguckt, sind die ja verschwindend gering. Und da widerspricht sich eben dieses Argument, wir haben jetzt hier ein Recht auf einen gewissen Nachholprozess, widerspricht sich eben mit der absoluten Notwendigkeit, zusätzliche Emissionen zu vermeiden. Und da, glaube ich, kann eigentlich das überzeugende Angebot nur sein, sich da wirklich, also mit Senegal auf den Prozess einzulassen, eine umfassendere wirtschaftspolitische Strategie zu entwickeln, wo man entweder den Anteil also wo man Strukturen aufbaut, die eben Gas nicht unbedingt brauchen. Oder wo man eben andere Ziele setzt, die Jobs schaffen, die eine lokale Versorgung, eine lokale Ökonomie schaffen. Und das ist eine wesentlich anspruchsvollere Form von Partnerschaft als das, wovon wir jetzt gesprochen haben. Das waren ja doch nur punktuelle Bereiche der Wirtschaft, die davon berührt waren. Und da wäre dann eben meine Überlegung, ob man, also ich hatte ja gesagt, dass es sinnvoll wäre, wenn Deutschland viel stärker und gezielter auf eine europäisch integriertes Kooperationsangebot setzen würde. Und dann wäre eben auf der afrikanischen Seite der Ansatzpunkt, dann eben zu sagen, solche Kooperationsstrategien auch vielleicht mit afrikaweiten Initiativen zu verknüpfen. Also mit der afrikaweiten Freihandelszone, also mit Projekten, die der EU sehr wichtig sind, die EU auch einfordert eigentlich von der EU als Basis für Kooperationsstrategien und das aber so auch nicht bekommt. Und das wäre dann eben etwas, wo man dann auch über Energiesysteme, Energieinfrastruktur sprechen. Das wäre ein ganz anderes Format sozusagen als das, was man so unmittelbar aus dem Koalitionsvertrag ablesen kann und was eben auch deutlich macht, dass dann eine klimaaußenpolitische Strategie eigentlich fehlt, wie ihr ja richtig festgestellt habt.
Vielen Dank. Bevor ich Lukas jetzt dran nehme, will ich auch noch mal hier einmal die Topfrage vorlesen. Und die ist nämlich, geht nämlich genau in diese Richtung, die auch sagt Gabriele Müller hier. Es macht mich sprachlos, wie ignorant sich die neue Bundesregierung über der Klimakrise verhält. Leider besteht die neue Regierung überwiegend aus Lobbyistinnen, sagt Gabriele. Meine Frage: Welche Möglichkeiten seht ihr, die Regierung zu effektivem, sozialgerechten Klimaschutz zu zwingen und zu motivieren? Ich will das verbinden auch mit einer Frage, zum Beispiel, jemand hat hier gefragt nach Nord Stream 2, so soll jetzt reaktiviert werden, möchten gerne immer mehr, und irgendwie auch SPD-Abgeordnete fahren nach Baku, um mit Gas und Öl Petrolstaaten dann auch zu diskutieren. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, was Imre gesagt hat, ist vielleicht so. Und das ist die Frage, die ich an Lukas jetzt weitergebe. So, wie habt ihr euch damit beschäftigt? Also ihr habt das so ein bisschen angesprochen, aber letztlich Angebote machen, wenn man es selber nicht macht. Also können wir das eigentlich alles streichen, was ihr da geschrieben habt, weil wir machen es ja nicht selber und dann können wir es von anderen auch nicht verlangen, gerade wenn die historisch gesehen ja kaum Emissionen beigetragen haben, wenn wir jetzt auf den globalen Süden zum Beispiel achten. Also wie geht ihr damit um?
Nee, ich meine, der Punkt, dass du sozusagen mit gutem Beispiel vorangehen musst, der ist elementar wichtig in der Diplomatie. Ne? Das ist sozusagen, ja, das sehen wir genauso. Und ich wollte eigentlich noch einen Punkt ergänzen, weil immer du hattest es angesprochen, sozusagen, wir müssen selber erstmal sozusagen mit guten Taten vorangehen und den Verbrauch runterbringen, aber das ist eigentlich noch ein Punkt mehr, und da wieder die Brücke zu schlagen zu Senegal. In dem Fall, was können wir machen, ganz konkret? Da stand ja im Raum sozusagen, dass Deutschland selber da Gasfelder finanziert. Also nicht nur, dass man irgendwie, was kann Deutschland machen, damit Senegal generell weg davon kommt, ne, sondern proaktiv stand da im Raum sozusagen, dass Deutschland Geld in die Hand nimmt, Steuergelder sozusagen, um da fossile Infrastruktur aufzubauen. So, und ich glaube, das wäre sozusagen der No-Brainer eigentlich als Antwort sozusagen, das zu unterlassen. Das eigentlich nochmal sozusagen im Hinblick auf diese vorherige Frage. Aber ja klar, also sozusagen das Thema mit gutem Beispiel voranzugehen und nur das einfordern zu können bei den Partnerländern, was man selber auch sozusagen vorlebt, das ja, sehen wir auch so. Und ja, unser Ansatz da sozusagen war eigentlich zu sagen, okay, wir wollen die Regierung eigentlich ein bisschen dahin bekommen oder in einen Austausch mit denen zu kommen, dass man sagt, sozusagen eure Ziele sind besser erreichbar, wenn ihr strategisch sozusagen auch das Thema der Transformation mit berücksichtigt. So, und sie dann sozusagen dadurch hoffentlich in den Austausch bekommt, um gewisse Aktionen dann auch zu hinterfragen, zu bedenken.
Claudia.
Ja, ich finde aber dieses Thema, das mit gutem Beispiel vorangehen, das trifft aber natürlich auch in anderer Hinsicht zu. Dass man eben beispielsweise auch sieht, dass das wirtschaftlich funktioniert. Und ich glaube, viele von den Maßnahmen, die die neue Regierung sich jetzt ja auch vorgenommen hat, sind natürlich erst einmal darauf ausgerichtet, die Wirtschaft zu stabilisieren und auch wieder ins Wachstum zu bringen. Wir verlieren im Moment etwa 10.000 Jobs im Monat im Industriesektor und das treibt dann natürlich viele Menschen auch um. Ich hatte gesagt, wir haben hier mit einem umfassenden Sicherheitsbegriff dann zu tun und beispielsweise so eine wirtschaftliche Sicherheit und eine Jobsicherheit und auch der Glaube daran, dass man eben oder dass die eigenen Kinder dann auch einen guten Job hier später noch haben, wenn das gehört natürlich auch dazu. Und ich nehme das und habe das auch in meiner Zeit in Lateinamerika natürlich auch sehr stark wahrgenommen, dass darauf geguckt wird, wie bei uns dieser klimaneutrale Umbau funktioniert. Und ein ähnliches Feld ist, glaube ich, hat dann auch mit den Strompreisen zu tun. Wir bringen die Strompreise runter für, oder man hat sich das jetzt eben vorgenommen, dann natürlich für die Wirtschaft zum einen, aber wir sehen ja auch, dass das viele Menschen sehr umtreibt. Wir hatten ohnehin hohe Preissteigerungen in den letzten Jahren und die Energiepreise waren ja da noch mal etwa doppelt im Anstieg dann. Und auch das ist was eben viele Menschen besorgt. Und auch deswegen denke ich, ist es sehr wichtig. Und außerdem brauchen wir ja natürlich auch, wir wollen ja elektrifizieren und dann brauchen wir natürlich auch dafür günstige Energie, dass die Leute auch sehen, oh, dann möchte ich tatsächlich auch umsteigen und eben nicht mehr die Gasheizung selber im Haus haben, weil das andere dann eben billiger ist. Und ich glaube, das sind dann schon auch Aspekte von mit gutem Beispiel vorangehen. Da schaut man sich sehr genau an, ob das in Europa alles funktioniert und natürlich eben auch, wie sehr die Bevölkerung, die Arbeiterinnen und Arbeiter dann damit natürlich auch zufrieden sind und da auch das Gefühl haben, das geht in eine gute Richtung. Und ich denke, das muss man in diesem größeren Kontext dann schon auch betrachten.
Ja. Ja, es ist natürlich eine, ja, es ist das Ganze von zwei Seiten betrachtet und es ist, ich will gar nicht zu viel selber rein kommentieren, das überlasse ich euch lieber und hier unserem Publikum. Vielleicht wollt ihr da noch mal zu reingehen. Ich will das quasi jetzt verbinden, weil wir nur 10 Minuten haben, mit hier zwei Fragen, die auch relativ viele Stimmen bekommen haben. Vieles von den oberen haben wir auch schon diskutiert. Und zwar eine Frage von Wolfgang Leyendecker, der fragt, sind die Hauptinteressen an strategischen Partnerschaften mit Ländern des globalen Südens Eins, das Interesse am Emissionshandel oder zwei, Kompensationsgeschäfte. Und dann fragt Imogen Outlaw auf Englisch, und ich lese das aber mal auf Deutsch vor, sonst, oder liebe Dolmetscherin, müsst ihr jetzt, nee, müsst ihr doch. Also sie fragt, wie ist denn eure Perspektive auf den Plan, auch jetzt beim Emissionshandel und beim Klimaziel dann für 2040 internationale Emissionszertifikate den nationalen Klimazielen eben zuzurechnen? Es gibt ja gerade eine relativ große Diskussion in Brüssel, und die neue Bundesregierung hat sich da, hatte auch ihre Haltung verändert und ist da eher dafür, als es noch die Ampelregierung war. Also etwas, der Vorwurf ist ja eine Verwässerung und ein Auslagern der Verantwortlichkeit, die eigenen Emissionen zu vermindern. Also vielleicht diese Kombination aus Fragen von Wolfgang und Imogen zur Frage, woran haben denn die strategischen Partnerschaften jetzt im globalen Süden oder darüber hinaus wirklich das Interesse? Und wie läuft das mit den internationalen Emissionszertifikaten? Wie seht ihr diesen Vorstoß? Vielleicht mit Imme anfangen, und dann Claudia und dann auch nochmal Lukas und Ines.
Ja, also ich denke, das ist etwas, das habe ich vorhin jetzt nicht genannt, aber als ich in den Koalitionsvertrag durchgelesen habe, da ist mir das auch aufgefallen, dass also ein Interesse bei der Benennung von, es ist wichtig, mit Ländern zu kooperieren, dann, weil man eben qualifizierte, also vertrauenswürdige Partner braucht, denen man diese Emissionszertifikate guten Gewissens abkaufen kann, um eigentlich aber die insgesamt global gesehen, schwächt man damit natürlich den Klimaschutz, ne? Und also da bin ich auf der Seite der Kritiker, dass das schwierig ist. Und es, ja, also ich denke, dass eine ernsthafte Partnerschaft, die eben auf Klimapolitik international einzahlen soll, tatsächlich von realer Transformation ausgehen muss. Denn es kommt dann ja auch darauf an, wie diese, also welche Art von Zertifikaten da gehandelt wird, ne? Also da bin ich eher skeptisch.
Ihr anderen zu dem Thema, will noch jemand was dazu?
Ich würde dann auch, also ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte schon natürlich, dass dieses Thema jetzt auch kommt, weil es einfach natürlich sehr heiß diskutiert wird, auch diese Woche. Ich glaube, das muss man aber natürlich auch sehen. Das ist ja so ein bisschen der Ausdruck dann auch der geänderten politischen Großwetterlage auch in Europa. Und ich finde es schon ganz interessant, dass ja hier in Brüssel das und auch von zivilgesellschaftlicher Seite dann aber auch eher so gesehen wird, sagen, das ist schon gut, dass Deutschland dann natürlich sich jetzt aber eben weiterhin den Klimazielen, den EU-Klimazielen hier auch verschreibt und die unterstützt, weil das ja nun auch schon sehr stark zur Debatte gestellt wird und zunehmend. Und man jetzt sagen kann, hier, aber guck mal, und die Regierung aus Deutschland sagt jetzt, sie unterstützt das weiter. Ich kann schon die Unruhe dahinter verstehen, aber die meisten Beobachter sind ja auch der Meinung, na gut, wir müssen es jetzt eben auch dann abwarten, wie sich das gestalten wird. Und die Tatsache, dass ja erstmal dann auch sowas natürlich da auch als an Kriterien mit aufgeführt wird und ja auch dann erstmals, wie jetzt eben zertifiziert und hochqualifiziert, glaube ich, war auch eine Bezeichnung dann dazu, auch zu sagen, okay, dann hast du damit halt wenigstens auch schon mal wirklich hohe Standards gesetzt. Das kann dann eben auch beispielgebend sein, wenn das so eingelöst wird und dass wir eben nicht an diesen Beispielen da folgen, die wir dann in früheren Jahren aus vergleichbaren Instrumenten oder Mechanismen dann eben auch kennen.
Meinst beispielgebend im Sinne von einem globalen Emissionshandel, der immer noch so ein bisschen
Nee, das ist ja wie es dann immer gesagt wird, was man auch die Erfahrungen, die man gemacht hat mit dem Clean Development Mechanism oder so, ne? Und das jetzt zumindest erstmal das, was jetzt hier ja festgelegt wurde, was man dann auch einhalten will, tatsächlich, dass das dann schon jetzt höhere Kriterien dann in jedem Fall sind.
Ja, wenn ich vielleicht auch noch mal kurz
Ja,
da reinkommen
bitte.
darf. Also ich würde mich auch der kritischen Sichtweise da anschließen, ohne dass wir das jetzt sozusagen im Detail analysiert haben. Aber ich finde drei Punkte hier wirklich wichtig. Also zum einen ist das fragwürdig im Hinblick auf die Pariser Ziele, wo sich jedes Land wirklich vorgenommen hat, die höchstmögliche Anstrengung zur Emissionsminderung vorzunehmen. Also ich glaube, das steht da ein bisschen im Widerspruch. Dann birgt sowas ja auch immer das Risiko, dass dann quasi eher die kostengünstigeren Minderungsmaßnahmen in Partnerländern durch diese internationale Zertifikate umgesetzt werden und entsprechend die Erreichung von den nationalen Klimazielen im Partnerland dann für das Partnerland selber teurer wird. Das Stichwort Low-Hanging Fruits. Das ist, glaube ich, ein Risiko, was nicht ausgeschlossen werden kann. Und dann wieder so das Thema Vorbild. Aber wenn sozusagen Industrienationen sowas dann in die Wege leiten sozusagen und die Minderung nicht sozusagen zu Hause erzielen, ja, glaube ich, hat das schon irgendwie auch einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit in der internationalen Klimadiplomatie. Und wir sehen jetzt schon sozusagen, wir haben Projekte mit verschiedenen Partnerländern, da kommen dann Organisationen auf uns zu und ja, sind neugierig und fragen. Und ich glaube, das wirbelt da schon irgendwie eine Menge Staub auf und kreiert Unruhe quasi. Und ja, also ich glaube, das ist insgesamt für Partnerschaften auf jeden Fall eher unserer Meinung nach kritisch zu sehen.
Danke euch. Jetzt haben wir die letzten 5 Minuten und ich will die 5 Minuten enden, wie wir sie bei Europe Calling mittlerweile ganz oft enden. Und mit einer Runde euch zu fragen, jetzt seid ihr alle in einer gewissen, in einer interessanten Position. Ihr seid ja irgendwie alle Thinktanker, ja? Ihr seid ein bisschen näher an manchen Parteien dran, ein bisschen weniger. Wenn ihr, also weil Politikern kann man das immer ganz gut fragen, das seid ihr nicht. Aber wie. Wenn ihr jetzt so jemanden wie Gabriele hört, ja, die gesagt hat, so, es macht mich sprachlos, oder auch andere, die das kritisieren, die halt mit manchen Dingen nicht einverstanden sind. Ihr wart ja auch alle, ihr guckt ein bisschen unterschiedliche Sichtweise teilweise drauf, aber insgesamt seid ihr euch ja einig, so, wir brauchen schon beim Klimaschutz noch mehr, wie wir dazukommen und wie weit dann Klimaaußenpolitik funktioniert und wie das aussehen soll. Über die Details, glaube ich, können wir da noch reden, aber das hat euch ja so ein bisschen geeint. Jetzt, wenn dann so jemand wie Gabriel oder auch viele andere hier in den Fragen dann sagt, so, es macht mich sprachlos und jemand anderes hat gefragt, wie kriegen wir das dann hin, dass irgendwie diese guten Impulse, die jetzt auch hier aus eurem Policy Brief dann gekommen sind, wie schaffen wir das auch als Bürgerinnen, als Zivilgesellschaft, die wir alle irgendwie so gemeinsam bilden, denn dafür auch an den entscheidenden Stellen Gehör zu finden. Und also wie schaffen wir das? Und das würde ich gerne so als eine Abschlussrunde machen. Also, wenn man mit dem Status quo nicht zufrieden ist, egal aus welcher Sichtweise, was sollte man als Mensch, der jetzt heute Abend hier dabei war, konkret tun? Und ich mache das in der entgegengesetzten Reihenfolge und fange mit immer an.
Naja, auf die Straße gehen. Also ich hatte das ja gesagt, also diese fehlende Verankerung von klimapolitischen Zielen in der Wirtschafts- und Energiepolitik, das fand ich wirklich, wirklich ziemlich frustrierend. Und das müssen wir alle aufmerksam beobachten und dann eben die Stimme erheben und reales Handeln in der notwendigen Entschiedenheit und ja auch Radikalität einfordern. Sonst hat es keine Zukunft.
Danke dir, Claudia.
Also ich glaube, ich hatte das ja vorhin schon mit angesprochen. Ich glaube, was dann diese Fragen der internationalen Ebene betrifft, tatsächlich das auch noch stärker wirklich zu betonen, auch im eigenen Umfeld. Es geht ja hier dann natürlich auch um gesellschaftliche Meinung da auch einfach die Meinungsbildung auch dann daran mitzugestalten, natürlich, ne? Dieses zu sagen, wir sind doch auch daran interessiert und wir haben da tatsächlich dann alle was davon, wenn wir hier da eine ambitionierte Partnerschaften eingehen. Und ich glaube, was dann so auch nach innen wirkt, das sind ja die positiven Beispiele. Wir haben also letztes Jahr eine Umfrage aus 19 Ländern veröffentlicht, wie die Bevölkerung auf diesen klimaneutralen Umbau guckt, was sie anspornt und was dann eher so Barrieren sind oder so No-Gos quasi, ne? Verbote standen nicht so wahnsinnig hoch im Kurs und höhere Preise eben auch nicht unbedingt. Aber was man natürlich sieht, die positiven Beispiele und auch direkt so aus der Nachbarschaft, ja, also von vor Ort und wo man dann einfach auch sieht, okay, die sind jetzt hier umgestiegen und haben jetzt einen niedrigeren Stromverbrauch oder das funktioniert eben auch gut jetzt mit einer Wärmeversorgung, die eben nicht mehr auf Gas basiert. Also ich glaube, das würde ich überhaupt nicht unterschätzen, was man da tatsächlich ja auch dann im eigenen Alltag da auch für eine positive Wirkung hat und das tatsächlich auch mal positiv zu besetzen.
Ja, danke dir. Nicht immer nur auf die Wärmepumpe schimpfen, sondern eben auch mit den Leuten reden, die damit viel Geld zum Beispiel sparen. Lukas und Ines, gerne ihr noch euer Fazit, euer Empowerment.
Ja, ich mache es mir einfach und sage, es braucht irgendwie einen Mix und schließe mich da immer an. Es braucht die kritischen Stimmen, die lauten Stimmen, die auf die Straße gehen. Ja, betrifft auch den eigenen Konsum, aber auch, glaube ich, den Willen sozusagen des konstruktiven Dialogs. Also was bringt das sozusagen nur mit dem Finger hier zu zeigen, sondern ich glaube, wenn da eine Regierung ist, die einen gewissen Willen auch zeigt, da in einen konstruktiven Dialog zu gehen, und das haben wir jetzt versucht mit diesem Policy Brief zu tun. Ich glaube, dann ja, können wir erfolgreich sein, wenn wir sozusagen einen Mix von diesen verschiedenen Kanälen und Kommunikationsstrategien nutzen.
Und ich würde vielleicht noch
Ja, Ines.
dazu sagen, ich denke, dass es für die politischen Akteure von entscheidender Bedeutung ist, diesen Gerechtigkeitsaspekt auch des Klimaschutzes zu berücksichtigen. Ich denke, wir haben das heute irgendwie die ganze Zeit diskutiert, und ich habe es auch in den Kommentaren gesehen. Wir müssen wirklich die Gesellschaft in diesen Diskussionen einbeziehen, insbesondere in Länder vom globalen Süden, um richtig unterstreichen zu können, welche Art von transformativem Potenzial diesen Wandel haben kann.
Spannend, dass du das sagst, weil ich wollte mir das nämlich genau darauf anschließen, weil, um auch noch einen eigenen Punkt zu machen und vielleicht noch eine kleine Buchempfehlung, der Johannes Hilje, mit dem ich auch mal in anderer Rolle Zusammenarbeit gemacht habe, der hat ein Buch geschrieben über Emotionen in der Politik und demokratische Emotionalisierung. Der hat eine Studie gemacht mit anderen genau zu dem Thema Emotionalisierung auch in der Klimapolitik. Und der hat nämlich gezeigt, dass genau dieser Gerechtigkeitsaspekt, also irgendwie ganz viele wenige profitieren und die Mehrheit, die eigentlich gar nicht so viel zu dem Schaden beigetragen hat, die müssen besonders darunter leiden, dass diese Ungerechtigkeitsgefühl sogar bei Menschen, die politisch mittlerweile sehr nah an der AfD und im rechten Raum steht, selbst dann noch quasi eine positive demokratische und emotionale Reaktion auslöst. Und das finde ich total spannend. Deswegen finde ich es toll, dass wir heute dieses Thema gemacht haben, weil ich glaube, gerade mit diesem, wie du gesagt hast, Ines, mit diesem Gerechtigkeitsthema und mit dem Ungerechtigkeitsgefühl können wir durchaus auch wieder Menschen erreichen, die sich jetzt vielleicht nicht so sehr jetzt der SPD oder den Grünen zum Beispiel nahe sehen, die jetzt hier vertreten, sondern die eben weiter in die Mitte, vielleicht sogar, und das geht teilweise bis im rechten Bereich des politischen Spektrums. Und das finde ich sehr spannend und das macht mir irgendwie auch Hoffnung, weil das ist ja auch wichtig, dass es zeigt, dass da auch noch Menschen erreichbar sind, wo wir vielleicht denken würden, die Diskussion muss man gar nicht mehr führen. Und ich glaube, man muss die Diskussion führen, man muss sie nur clever führen. Und ich hoffe, wir haben da heute einen kleinen Teil dazu beizutragen, werden uns auch weitermachen. Am 25.06. haben wir Ottmar Edenhofer zum Beispiel, der ja den europäischen Emissionshandel so ein bisschen mitentwickelt hat, so ein Vater des Emissionshandels, im Webinar mit noch ein paar anderen. Und dann steigen wir auch nochmal in diese internationale Aspekt des Emissionshandels nochmal viel tiefer ein und ein bisschen Background auch nochmal. Wir haben es ja heute nur angerissen und machen da weiter, genau auch mit der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit im Blick, um möglichst viele Leute da abzuholen. Soweit dazu. Vielen Dank an die Dolmetscherin, vielen Dank an das Podium, vielen Dank an euch alle. Das war wirklich sehr spannend und gut. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und alles Gute und ein paar schöne Feiertage. Ist jetzt wieder ein langes Pfingstwochenende. Also, tschüss und bis zum nächsten Europe Calling. Ciao.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.